Bitte betet mit und das Reden meines Mundes dir wohlgefällig sein, o Herr, mein Fels und mein Erlöser. Amen. Heute Morgen möchte ich euch wieder zum Jakobusbrief mitgeben, den ich so sehr liebe, aber der ja eine so schwierige Zeit nach der Reformation gehabt hat. Luther konnte ja mit ihm kaum was anfangen. Und ich habe sogar gelesen, dass er ihn eines Tages sogar aus der Bibel entfernen wollte. Aber hier, Luther Originalton, eine recht strohende Epistel, aus dem also kein gutes Korn zur Seelennahrung zu dreschen ist. Bin ich nicht einverstanden. Oder ich werde einmal mit dem Jäckel den Ofen hitzen. Auf Hochdeutsch wahrscheinlich, ich werde einmal mit dem Jakobusbrief meinen Ofen heizen. Also er hat es schwer gehabt, denn Luther hatte ja von Paulus gelernt, dass der Christ aus Gnade gerettet ist. Und er suchte eben überall dieses, was für seinen Glauben so wichtig war. Der Christ ist aus Glauben gerettet. Aber wenn wir den geschichtlichen Hintergrund von diesem Jakobusbrief sehen, dann merken wir, dass beides seine Berechtigung hatte. Nämlich Jakobus, ihr wisst es, ein Halbbruder Jesus, der war der Gemeindeleiter in Jerusalem geworden. Und kurz nach den Ereignissen, die die Gemeinde zusammengebracht hatte, gab es schon Verfolgung. Und die damaligen Judenchristen wurden verstreut in Judäa und in Samaria, wie es in Apostelgeschichte gesagt wird. Das waren also Christen. Und Jakobus hat die Aufgabe und wollte diesen Christen jetzt helfen in ihrem Leben. Bekehrt waren sie, aber was kommt danach? Ein jüdischer Theologe und Christ, der Arnold Fruchtenbaum, weiß nicht, ob ihr von ihm gehört habt, der hat es so gesagt, der Jakobusbrief, der will nicht von Bekehrung reden. Das war schon geschehen. Der will von Benehmen lehren. Benehmen ist vielleicht ein bisschen kompliziertes Wort, aber es bringt doch zum Ausdruck, nach der Bekehrung gilt es doch nun, dann das Leben zu gestalten. Und da sind wir schon sehr schnell bei uns, nicht wahr? Wir haben auch zu einer Zeit erkannt, dass wir Sünder sind, dass darauf der Tod steht und dass Jesus diese Strafe am Kreuz getragen hat. Und im Glauben daran haben wir uns bekehrt. Aber dann kommt danach die Frage, und jetzt? Wie benehmen wir uns jetzt? Ich hatte mal einen Chef, der hatte von seinem Vater einen sehr großes Handelsunternehmen geerbt und leitete das wunderbar. Aber der hatte, so wurde mir erzählt, ein großes Problem. Er war sehr jähzornig und darunter litt seine ganzen Angestellten, die ganze Belegschaft. Und eines Abends, soll wohl ein Sonntagabend gewesen sein, da hat er sich bekehrt. Hat Jesus angenommen. Und am nächsten Tag, am Montag, ging hin, hat seine Belegschaft versammelt und hat gesagt, meine Damen und Herren, ich habe mich bekehrt. Ich bin jetzt ein Christ. Und ich möchte euch bitten, dass ihr mir vergebt, was ich an euch nicht gut gemacht habe. Aber es wird besser in Zukunft. Ihr seht, aus der Bekehrung floss das Benehmen. Im Übrigen, so geht die Geschichte weiter, nach einer Stunde schrie er durch die ganze Firma, Johansen, wo kommst du denn jetzt her? Und es hat wohl eine Zeit gedauert. Aber als ich ihn kennenlernte, da war er butterweich und hat sich sehr um seine Angestellten und schließlich dann auch um mich gekümmert. Seht ihr, Jakobus mit diesem Brief möchte dem helfen, der nun sein christliches Leben gestalten möchte. Und heute, es gibt immer so kleine Stücke, der Luther hat dann schon ein bisschen recht, war ein bisschen durcheinander gewürfelt, aber so einige Lebensbereiche, die er sich rausgegriffen hat. Und heute geht es darum, um diesen Text, es geht nämlich darum, dass wir manchmal Mangel an Weisheit haben und wie das behoben werden kann. Könnt ihr das? Ja. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allein willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Heute Morgen geht's also, du brauchst Weisheit. Was ist denn das eigentlich, Weisheit? Weisheit ist kein gedankliches Gebäude, sondern es ist das, was du Tag für Tag brauchst. Für die alten Griechen war das so, ein weiser Mann war schon der, der das Wetter morgen voraussagen konnte. Oder ein weiser Mann war der, der die Oberfläche von einem Zelt berechnen konnte. Also ganz praktische Dinge. Weisheit. Und Salomo, der das Grundbeispiel der Weisheit ist, der bittet Gott: So wollest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, damit er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Es geht also bei der Weisheit, so ging es dem Salomo, darum, was an Aufgaben vor ihm lag, was jetzt zu bewältigen war. Dazu braucht er Weisheit und dazu brauchst auch du und ich. Wir brauchen Weisheit dazu. Nicht nur in Krisen, auch in dem normalen Lebensablauf, wie wir ihn bewältigen. Und eine kleine Nebenbemerkung. Ich finde, wir brauchen Weisheit in dieser Zeit besonders, weil das ist bei uns, da wo wir leben, eine Zeit der Optionen, nicht wahr? Du musst immer wieder unterscheiden. Das geht doch schon beim Einkauf los. Und das war ja nicht immer so bei uns. In meiner Kindheit war das ganz anders. Aber da musst du entscheiden zwischen Äpfeln und Birnen und Orangen und Ananas und Bananen. Du musst entscheiden, was du willst. Denn es gibt ja so viel davon. Oder du wirst im Urlaub gehen. Da gibt es Optionen, nicht wahr? Du kannst nach Österreich gehen, du kannst nach Italien gehen, du kannst auch in Deutschland bleiben. Aber Spanien ist noch zur Verfügung, wenn ein bisschen weiter wechseln soll, vielleicht Kenia oder Australien, kann ich übrigens sehr empfehlen. Die Australier sind sehr nette Leute. Oder wenn es dir ein bisschen kälter willst, nicht, dann gehst du bis zur Antarktis. Alles Möglichkeiten, Optionen, die wir heute haben. Oder nimm das Berufsleben. Was haben die für Optionen, die heutigen Schulabgänger? Wenn ich da an meine Zeit von früher denke, dann hat man eine Lehrstelle genommen, die gerade da war. Heute machen die Arbeitgeber sogar Messen, damit sie Leute finden. Alles steht zur Verfügung. Aber Optionen können auch verwirren und brauchen deshalb Weisheit. Über Verwirrung eine kleine Anekdote. Der Armin, den ihr alle kennt, der Amir, den ihr alle kennt, der aus dem Iran kommt, und ich, wir beschäftigen uns mit der deutschen Sprache, die er erlernen soll. Und manchmal kommt er mit den Optionen nicht so ganz klar. Dann weiß er nicht, Mann, ist das jetzt ein Mann, eine Mann, einer Mann, einem Mann, eines Mann? Und wir können es ja nicht kommunizieren, es geht ja immer nur über so einen Computer, dann spricht er irgendeinen Satz in den Computer und was rauskommt? Ich bin verwirrt. Und dann braucht es Weisheit, nicht? Dann braucht es Weisheit, ihm klarzumachen, was nun das Nominativ, Maskulin, was ist es? Ein Mann. Also, wir brauchen Weisheit für unser tägliches Leben. Und Gott ist interessiert daran. Gott ist interessiert daran, an jedem Teil unseres Lebens. Übrigens, hat euch das nicht Spaß gemacht, dass Gott sogar an einer Goldmedaille interessiert ist? Als die Yemisi Ogunleye die Goldmedaille bekam, hat sie ganz locker und frei und so wunderbar dem Reporter gesagt, ich danke Jesus für diese Goldmedaille. Selbst bei diesem Sportereignis war Gott dabei. Und Gott ist bei uns dabei. Deshalb will er uns diese Weisheit geben. Wenn wir Mangel haben, wenn du nicht weißt, wie du deine Kinder erziehen sollst, wenn du nicht weißt, wie du mit diesem schrecklichen Nachbarn klarkommen kannst, wenn du nicht weißt, wo du deine Mitarbeiter finden sollst. Gott sagt, wenn aber jemand an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt. Wisst ihr was? Seitdem ich diesen Vers ernst genommen habe, ist in meinem Gebetsleben was passiert. Vielleicht geht es euch ähnlich. Ich war irgendwie abgerutscht. Ich kannte nur noch, dass ich Gott Vorschriften machte, was er nun machen soll. Vom Frieden in der Welt bis zum Schutz meiner Familienmitglieder. Man nennt das Fürbitte. Ist auch eine gute Sache übrigens und es vieles ist in Erfüllung gegangen. Aber dieser Vers bringt uns in eine ganz andere Situation. Frag mal Gott, was du heute machen sollst. Nicht, was er machen soll, sondern was du machen sollst. Und das hat mich wieder zurückgebracht zu dem Gebet, was die anonymen Alkoholiker beten. Es geht so. Herr, gib mir die Gelassenheit. Herr, gib mir, ne? Mir, nicht dem anderen und mach du nicht was, sondern gib mir die Gelassenheit, dass ich das hinnehmen kann, was ich nicht ändern kann. Und gib mir den Mut, das zu ändern, was ich ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. Wenn wir Gott bitten, wird er uns willig und gerne Weisheit geben. Und er macht uns keine Vorwürfe. Das ist nicht toll. Er sagt nicht, hey, habe ich doch schon letzte Woche mit dir darüber reden wollen. Warum hast du es immer noch nicht gemacht? Oder warum verstehst du es eigentlich nicht? Bist du so schwerhörig oder was ist los mit dir? Nein, macht er nicht. Er gibt willig und gern. Aber es gibt noch eine zweite Zutat, dass diese Weisheit funktionieren kann. Erbitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt wird, hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Er ist doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Also, zwei Beispiele hier, die den Zweifler betreffen, ne? Sehr plastisch gesagt. Wasser hat ja keine Stabilität, ist ja ausgesetzt dem, was von hier der Wind kommt und von da. Also ein Zweifler ist wie eine Woge, die hin und her geworfen wird. Oder wie ein wankelmütiger Mann. Wankelmütig ist sehr interessant im Griechischen. Bedeutet ein Mann, der zwei Psychen hat, also der zwei Seelen hat. Also der hin und her geworfen wird wie das Wasser. Und ich glaube, ihr könnt auch verstehen, warum der Glaube, dass Gott an deinem Leben interessiert ist, dass Gott dir Weisheit geben will, dass das eine Zutat ist, die da sein muss, damit ich aktiv werden kann. Denn wenn ich nie Ja oder Nein sagen kann, sondern immer nur Jein, werde ich nie zum Handeln kommen. Das ist also, was wir heute vom Jakobus lernen können. In Krisen wie im normalen Leben beten, glauben, dass Gott dir diese Weisheit gibt und handeln. Und was jetzt? Falls du immer noch zweifeln tust, biete ich dir die Puddingprobe an. Kennt ihr die? Also, kommt aus dem Englischen, eine englische Weisheit sozusagen. The proof of the pudding is in the eating. Übersetzt auf Deutsch so ungefähr, wenn du wissen willst, wie der Pudding schmeckt, musst du ihn essen. Auf unsere Situation angewandt, wenn du wissen willst, ob das stimmt, dass Gott dir Weisheit gibt, musst du ihn darum bitten. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir danken, dass du unserem Leben interessiert bist. Wir wollen dir danken, dass du dem Jakobus Dinge gesagt hast, die uns auch helfen können. Wir wollen dir danken, dass wir unser Gebet erweitern können. Fürbitte für andere, aber auch für uns selbst, damit wir in deinem Sinne richtig handeln können. Herr, wir beten das in Jesu Namen.